Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Unsere Themen. Schon gewusst, dass eine frierende Wiese dem Weltklima hilft? Das Geräusch des Monats und die Zukunft der Energie. Unsere Themenreihe zum Wissenschaftsjahr 2010. Heute Bioenergie. Wie Biomasse zur Energieversorgung beiträgt. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Rund 3/4 der regenerativen Energie werden in Deutschland durch Biomasse gewonnen. Bioenergie ist damit der wichtigste erneuerbare Energieträger. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunkt. Vorher hören Sie, wie immer, unser Geräusch des Monats. Es hat zwar nichts mit Biomasse, dafür aber mit erneuerbarer Energie zu tun.
Helmholtz Podcast. Geräusch des Monats.
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktthema.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Bioenergie ist der wichtigste erneuerbare Energieträger und hat eine noch größere Bedeutung als Solar- oder Windenergie. Verwertet werden Holzscheite genauso wie Maisstroh, Rapsöl oder andere Pflanzenprodukte. Das schont die fossilen Ressourcen wie Öl oder Kohle, birgt aber auch Konflikte mit Landwirtschaft und Umweltschutz. Ein Schlüssel zur Lösung der Probleme könnten effizientere Technologien und Verfahren sein. Wie die Bioenergie zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen könnte, wird am Department Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, in Leipzig erforscht. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Der wesentliche Baustein der belebten Natur ist der Kohlenstoff. Er ist Bestandteil jeglicher Biomasse und bekanntlich ein hervorragender Energieträger. Für die Erzeugung von Bioenergie kann daher alles verwertet werden, was einen organischen Kohlenstoffanteil hat. Das sind zum einen organische Reststoffe, zum Beispiel Altholz, Sägemehl, Stroh oder Gülle, aber auch Nahrungsmittelreste. Zum anderen wird ein großer Teil der benötigten Biomasse eigens angebaut, zum Beispiel in Form von Raps oder Mais. Dr. Daniela Trän ist Sprecherin des Departments Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Sie unterscheidet die Biomasse in feuchte und trockene Rohstoffe, die in unterschiedlichen Verfahren zur Produktion von Wärme, Kraftstoffen oder Strom genutzt werden können.
Haben sich hauptsächlich zwei Wege etabliert. Das eine ist, über Bakterien ein energiereiches Gas zu erzeugen, Biogas. Hier gibt es ungefähr gut 5000 Anlagen im Moment in Deutschland. Der andere Weg ist, den Kohlenstoff direkt zu verbrennen, das heißt thermochemisch zu nutzen. Da kann man entweder gleich Energie draus machen, Dampf oder Wärme, oder man kann Zwischenprodukte erzeugen, wie auch energiereiche Gase, prinzipiell auch energiereiche Öle. Es gibt noch einen dritten Weg, das ist, dass man insbesondere Pflanzen presst und daraus flüssige Energieträger macht. Das ist zum Beispiel im Bereich Biokraftstoffe verbreitet. Das ist zum Beispiel Biodiesel.
Wie alle regenerativen Energien hat Bioenergie den Vorteil, dass im Prinzip nur das CO2 in die Atmosphäre gelangt, das zuvor in der Biomasse gebunden wurde. Vollständig CO2-neutral ist die Bioenergie jedoch nicht.
Weil man, wenn man zum Beispiel Energiepflanzen anbaut oder auch Reststoffe bereitstellt oder zum Beispiel Reststoffe in Biogas umwandelt, immer auch Energie einsetzt. Zum Beispiel bei Kraftstoffen kann man sagen, es werden etwa gegenüber fossilen Kraftstoffen 35-60% der CO2-Emissionen eingespart.
Bioenergie hilft also, fossile Brennstoffe einzusparen. Sie ist aber nicht automatisch umweltfreundlich. Bei der Verbrennung von Holz zum Beispiel wird klimaschädlicher Feinstaub freigesetzt. Zum anderen verbraucht der Anbau von Energiepflanzen große Flächen, was wiederum ökologische Folgen hat. Es kommt also darauf an, wie Bioenergie angewendet und vor allem, wie effizient sie erzeugt wird.
Generell eine sehr hohe Effizienz hat natürlich die direkte Verbrennung, energetische Effizienz von zum Beispiel Holz zur Wärmeerzeugung, da liegen sie über 90%. Wenn man sich allerdings die Klimaeffizienz anguckt, da kommt man ein bisschen zu anderen Ergebnissen, weil da ist die Frage, welchen Energieträger ersetze ich. Und Strom ist mit sehr hohen Klimagasemissionen verbunden, weil ein großer Teil der Stromerzeugung insbesondere in Deutschland aus Kohle geschieht. Das heißt, von der Seite der Klimaeffizienz habe ich immer die besten Effekte, wenn ich Strom erzeuge. Es ist energetisch nicht so gut, aber vom Klima her deutlich besser.
Strom lässt sich zum Beispiel mit dem Gas aus Biogasanlagen erzeugen. Dabei produzieren die Bakterien aus der Biomasse meistens Methan, das dem Erdgas sehr ähnlich ist. Was dabei übrig bleibt, ist der holzartige Anteil der Pflanzen, den die Bakterien in der Regel nicht verarbeiten können. Doch dabei wollen es die Helmholtz-Forscher vom Department Bioenergie nicht belassen.
Der Forschungsfokus geht genau in diese Frage, nämlich wie kann ich letztendlich Mikroorganismen so weit erstmal kennenlernen, aber dann auch optimieren, dass sie eine hohe Biogasleistung in der kurzen Zeit schaffen, dass sie vielleicht auch perspektivisch in der Lage sind, diese faserartigen Materialien auch mitzunutzen, weil es ja auch Kohlenstoff ist, der ist eben nur bisher nur eingeschränkt zugänglich. Und wie kann man das dann mittelfristig in entsprechend angepassten Anlagenkonzepten umsetzen?
Die Forscher setzen auf gezielte Züchtung und Anpassung von neuen Bakterienstämmen. Mithilfe von neuen Mikroorganismen und durch weitere technische Innovationen könnte es in wenigen Jahren möglich sein, mit einer Biogasanlage, die nur noch halb so groß ist, genauso viel Biogas zu produzieren wie heute und das in einem Viertel der Zeit. Insgesamt hat die Bioenergie noch viel Potenzial, so Daniela Trän.
Es sind Technologien noch in der Start-, in der Entwicklungsdemonstrationsphase, wie man zum Beispiel effizient flüssige Bioenergieträger herstellt. Das wird nicht Raps sein, weil man einfach bei Raps viel zu wenig von der Fläche bekommt. Das werden Verfahren sein, die zum Beispiel Holz- oder Energiegräser einsetzen. Da ist die Frage, werden die am Ende 20 oder eher 45% des Rohstoffs in Energie überführen. Das ist im Biogasbereich die Frage, wie effizient werden die Mikroorganismen arbeiten. Und am Ende, da komme ich auch wieder zu der Frage, ist letztendlich, wie hoch wird der Energiebedarf sein? Der spielt immer mit rein.
Im Blickfeld der Forscher ist jedoch nicht nur die Optimierung der Energieausbeute bei der Verwendung von Biomasse. Untersucht werden auch die ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die der Anbau von Energiepflanzen mit sich bringt. Aktuell ist Bioenergie der wichtigste erneuerbare Energieträger und macht in Deutschland etwa 75% der erneuerbaren Energien aus, weltweit sogar noch mehr. Welche Rolle die Bioenergie in Zukunft spielt, wird auch davon abhängen, inwieweit es gelingt, Energieeffizienz, Ökologie und Nahrungsmittelproduktion in Einklang zu bringen.
Je weniger CO2 bei der Produktion von Energie frei wird, desto mehr schonen wir das Klima. Doch auch Weidetiere tragen zur Freisetzung von Klimagasen bei. Mehr dazu in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass eine frierende Wiese dem Weltklima hilft?
Lachgas ist nicht lustig. Zumindest nicht fürs Klima. Allerdings sind Klimaschuft und Klimaretter nicht immer klar zu trennen. Ziegen beispielsweise, die grasend durch die Steppe ziehen und ihre Exkremente zurücklassen, galten bislang als großer Lieferant von Lachgas. Ein Gas, das normalerweise das Klima zum Schwitzen bringt. Tatsächlich aber lässt der Ziegenpups den Boden bibbern.
Lachgas, chemisch gesehen Stickstoffoxid, ist ein 310-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Allein im Jahr 2004 wurden von deutschen Äckern 74.000 Tonnen Lachgas freigesetzt. Das entspricht etwa 23 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Stickstoffhaltiger Dünger ist das eine Problem, der stickstoffhaltige Kot von Weidetieren ein weiteres. Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie fanden nun heraus, dass Weidewirtschaft auch ihr Gutes hat, zumindest in den Steppen des Nordens. Denn Ziegen zum Beispiel verringern die durchaus beachtliche natürliche Freisetzung von Stickstoffoxid aus dem Boden.
Wo Ziegen waren, ist der Boden wörtlich abgegrast. Kein Halm ragt mehr aus dem Boden hoch. Zum Glück. Die abgeknabberte Steppe bietet bei Winterstürmen dem Schnee keinen Halt. Beweidete Böden sind dadurch im langen und kalten Winter schlechter isoliert. Sie sind um bis zu 10 Grad kälter als Böden, die noch eine Grasdecke haben. Zusätzlich bleiben die Weideböden im Frühling trockener, weil weniger Schnee auch weniger Schmelzwasser mit sich bringt. Die Weideböden haben also wahrlich nichts zu lachen. Kälte und dazu noch Trockenheit, das hemmt die Mikroorganismen in diesen Böden am normalen Tun. Sie sind extrem wenig aktiv und das Erdreich gibt bedeutend weniger Lachgas ab, als es unbeweidete Böden tun.
So jedenfalls ist es in der inneren Mongolei. Doch die Ergebnisse von dort haben weltweit große Bedeutung. Immerhin sind etwa ein Fünftel der gesamten Landfläche der gemäßigten Breiten Grasland. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass bisherige Klimaberechnungen falsch sind und von deutlich zu viel Lachgasemissionen ausgehen. Doch was nun? Alles Grasland beweiden? Das kann keine Lösung sein. Schließlich sind da ja noch die gewaltigen Methanpupse der lieben Vierbeiner. Vielleicht ein bisschen mehr Heu machen? Ein ordentlicher Grasschnitt im Herbst könnte tatsächlich die winterliche Schneehöhe und ebenso die Lachgasfreisetzung in der Tauperiode senken.
Damit nähert sich dieser Podcast dem Ende. Vorher kommen wir noch einmal zu unserem Geräusch des Monats. Erinnern Sie sich? Dieses Geräusch stammt von einem Stickstofflaser. Er steht im Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie und dient der Solarenergieforschung. Das, was sich anhört wie Hammerschläge, sind kurze Entladungen des Lasers. Die Lichtblitze, die dadurch erzeugt werden, dauern nur wenig länger als eine Milliardstel Sekunde. Mit diesen Lichtimpulsen hämmern die Forscher sozusagen auf eine Solarzelle ein und können so ihr Material studieren. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Im nächsten Monat geht es weiter mit dem letzten Teil unserer Serie zum Thema Energie. Wir hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.